ja, wir wollen heute Abend wieder den Römerbrief betrachten. Ich habe heute diese Gliederung von gestern auf die Folie gebracht, damit wir das vielleicht noch einmal kurz so überblicken können. Morgen brauchen wir das dann nicht mehr, aber heute möchte ich doch das ein bisschen verwenden. Ich habe ja gesagt, der Römerbrief hat 5 große Teile. Zuerst der heillose Zustand des Menschen, 1,18 bis 3,20. Dann das Heil in seinem Wesen, also was ist das Heil, was ist die Rettung. Dann der dritte Abschnitt ist das Heil im Leben des Gerechtfertigten. Wie wirkt sich das aus? Wie kann der Gläubige Sieg haben über Sünde? Das ist das Thema, das uns diese Woche beschäftigt. Dann in Kapitel 9 bis 11 geht es um die Frage, wie steht denn das Heil, die Rettung in Verbindung mit der Verwerfung Israels? Gott hat ja Israel verworfen, weil Israel den Messias verworfen hat. Aber wie sieht das aus? Hat es jetzt Israel gar keine Chance mehr oder wie geht das weiter? Da gibt es einige wichtige Aussagen, Römer 9 bis 11. Und dann in Kapitel 12 bis 15 der praktische Wandel der Geretteten, wie ganz praktische Hilfen für das Leben, für das Glaubensleben der Geretteten. Und es gibt einen Schluss und es gibt eine Einleitung, da geht es beides Mal um das missionarische Anliegen des Apostels. Also das Thema ist das Heil oder man kann auch sagen die Rettung. Ja? Die Rettung, Heil und Rettung ist dasselbe. Man kann es auch so ganz vereinfacht sagen. Erstens Rettung warum? Zweitens Rettung wie? Drittens Rettung wozu? Viertens die Rettung Israels, wie steht es damit? Und welches Verhalten soll die Geretteten haben? Fünftens. Also das ist so der Überblick über den Römerbrief und wir sind jetzt in den Kapiteln 6 bis 8, gerade in der Mitte. Und wir hatten gestern dann begonnen mit den Römer 6, Vers 1 bis 14. Das heißt, wir haben nicht alles fertig gelesen. Aber es ging um die große, wichtige Frage, warum ein Leben in der Sünde für einen Gläubigen nicht mehr in Frage kommt. Und da gibt es eine Antwort, eine erste Antwort in den Versen 1 bis 14 und dann ist in den Versen 15 bis 23 noch einmal die Frage gestellt, warum ein Leben in der Sünde für den Gerechtfertigten nicht in Frage kommt. Das werden wir nachher noch betrachten. Also wir schauen uns jetzt nochmals diese Verse 1 bis 14 an. Ich habe gesagt, begonnen hat alles mit einer Frage, sollen wir also weiterhin sündigen? Sollen wir also in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme, sagt Paulus in Vers 1, Römer 6. Und wir hatten dann die Verse 2 bis 10, die erste Antwort, gelesen. Und da hatte ich einige Punkte. Also die Antwort heißt, wir sind der Sünde gestorben. Und wir haben jetzt ein neues Leben, das mit dem Alten nichts zu tun hat. Und er sagt hier einige Sätze, also ich habe es jetzt ein bisschen zusammengefasst, Vers 2 bis 4. Es wäre unsinnig, für etwas zu leben, in Bezug auf das man doch tot ist. Also juristisch gesehen, rechtlich gesehen, sind wir tot, weil Christus an unserer Stelle gestorben ist. Jetzt sind wir, gelten wir als tot. Und das haben wir bei der Taufe bezeugt und gezeigt. Weil die Taufe in einem gewissen Sinn eine Beerdigung ist. Ein Öffentlichmachen dessen, was wir innerlich getan haben bei der Bekehrung. Das waren die Verse 2 bis 4. Und ein zweiter Satz, wir sind gestorben, wir wurden mitbegraben, damit wir nun in einem neuen Leben wandeln, sagt er in Vers 4 in der Mitte. Auf das, wie heißt es hier, auf das wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ja, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und dann hatten wir gestern noch den Satz, Vers 5, wenn wir mit dem Tod Christi eins gemacht wurden, so folgt daraus, dass wir auch mit seinem Auferstehungsleben eins gemacht sind. Vers 5, Denn wenn wir zusammengewachsene geworden sind in der Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es aber bestimmt auch sein in der der Auferstehung. Also hier einfacher ausgedrückt, wenn wir mit dem Tod Christi eins gemacht wurden, also wenn wir in dem Tod Christi mitgestorben sind, ja, so folgt daraus, dass wir auch mit seinem Auferstehungsleben eins gemacht sind. Und wenn wir ein neues Leben haben, dann sollen wir auch entsprechend wandeln, sagt Paulus. Und dann kamen wir gestern noch zu Vers 6. Und Vers 6, das Ziel des Mitgekreuzigtseins war die Befreiung unseres Leibes von einem Sklavendasein für die Sünde. Das heißt, das Ziel, warum wir mitgekreuzigt wurden mit Christus, war, dass wir befreit werden, dass unser Leib befreit wird davon, sodass er nicht mehr ein Sklave der Sünde sein muss. Vers 6, ich lese den Vers 6. Von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt worden, der ist befreit worden von der Sünde. Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, in dem Wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er gestorben ist, starb er der Sünde ein für alle Mal. Was er aber lebt, lebt er Gott. Also hier in Vers 6 sagt Paulus, wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Und ich muss noch ein bisschen was sagen zu dem alten Menschen. Manche Christen haben ein bisschen Schwierigkeiten. Sie sagen, ja, ist jetzt der alte Mensch tot oder ist er noch lebendig? Weil, wie ist das jetzt eigentlich? Ich kenne mich nicht aus. Ja? Ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit meinem alten Menschen. Und wenn Paulus sagt, wir sollen doch den alten Menschen töten, ja, ist er jetzt tot oder muss man ihn noch töten? Ja, ihr kennt diese Fragen? Nun, das ist so. Juristisch gesehen ist er tot. Das heißt, rechtlich gesehen ist meine alte Lebensweise gerichtet worden am Kreuz. Gott, der Herr Jesus, hat die Strafe gebüßt. Und die Strafe war der Tod. Mein altes Leben, das sind die Art, wie ich früher gelebt habe. All das hat der Herr Jesus mit in den Tod genommen. Die alte Lebensweise, das sind die alten Handlungen, die alten Taten, das alte Reden, das Denken, alles das, was nicht so war, wie Gott es wollte. Das wurde am Kreuz auf Golgatha mit dem Herrn Jesus gekreuzigt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr so leben könnte, wie ich früher gelebt habe. Das wissen alle von uns, dass wir sehr wohl noch so leben könnten, wie wir früher gelebt haben, oder? Paulus sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Aber er könnte noch stehlen. Und wer gelogen hat, der lüge nicht mehr. Aber er könnte noch lügen. Und viele andere Dinge auch. Wer zornig war, der soll nicht mehr zornig sein. Aber ich könnte noch zornig sein. Das wissen wir alle, wie schnell das geht, dass wir zornig oder ungeduldig werden. Paulus sagt ja an anderer Stelle, dass wir den alten Menschen ausziehen sollen, wie ein Kleidungsstück. Zum Beispiel in Epheser 4, Vers 22. Wir sollen ablegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen. Ablegen heißt hier, die Taten des alten Menschen ablegen. Das, was wir früher getan haben, das sollen wir ablegen. Epheser 4, Vers 22. Oder noch einmal, Kolosser 3, Vers 8. Legt nun auch das alles ab. Belügt nicht einander, da ihr doch den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt. Oder in Epheser 4, Vers 24. Zieht den neuen Menschen an. Das heißt, die Liebe, Friede, Freude, Geduld und so weiter. Manchmal wird gesagt, wir sollen es anziehen, das Neue, den neuen Menschen. Und manchmal heißt es, wir haben ihn doch schon ausgezogen, den alten Menschen. Einmal wird die Stellung betont, was Christus für uns getan hat, was wir juristisch, rechtlich sind. Wir sind tot. Und einmal wird betont, deshalb sollen wir auch entsprechend leben. Also Paulus manchmal betont und zeigt er, uns, was Christus für uns getan hat. Und sagt, wenn Christus für uns gestorben ist, dann sind wir mitgestorben und wir sind tot. Und dann sagt er, aber weil wir tot sind, deshalb sollen wir unsere alten Glieder töten. Den Zorn und die Ungeduld und die Lieblosigkeit und alles andere noch dazu, den Geiz und die Habsucht und verschiedene Dinge. Das heißt also, einerseits sind wir tot, rechtlich gesehen, andererseits sollen wir aber sehr wohl noch das Alte ablegen, praktisch gesehen, im praktischen Leben. Ja. Das ist wie wenn der König zu dem Prinzen sagt, du bist ein Prinz und jetzt bitte benimm dich auch als Prinz. Versteht ihr? Du bist schon Prinz, aber du musst dementsprechend auch leben. Du bist tot in Bezug auf die Sünde, aber bitte dann leb auch entsprechend. Ja? Christus hat alles getan für dich und er hat die Sünde auf sich genommen und die Strafe für die Sünde auf sich genommen und er hat das alte Wesen mit in den Tod genommen. Aber jetzt musst du Ja sagen dazu. Und das ist das, was Paulus jetzt gleich sagen wird im Weiteren. Also Vers 7, noch einmal, Vers 7, Vers 8 bis Vers 10. Vers 8 bis 10. Ich habe aber Vers 7 jetzt auch nicht, ich möchte Vers 7 doch nochmal lesen. Denn wer gestorben ist, ist befreit von der Sünde. Wer gestorben ist, wer tot ist, der braucht nicht mehr zu sündigen, weil der alte Herr kann einem toten Menschen nichts befehlen. Er sagt, die Sünde war der alte Herr und der alte Herr, dem bist du gestorben. Und ein Toter gehorcht nicht, wenn man ihm Befehle gibt. Also wenn der Herr zu dir kommt und dir befiehlt, du sollst jetzt sündigen, dann darfst du sagen, ich bin tot. Oder du kannst so tun, wie wenn du tot wärst. Ja, du brauchst einfach nicht darauf zu reagieren, sagt Paulus. Er will hier nur zeigen, wie unlogisch es ist, wenn Christen sagen, jetzt nachdem wir gerettet sind, können wir noch in der Sünde weiter fortfahren. Nein, sagt er, das geht nicht. Ihr seid gestorben, was das alte Leben betrifft. Und ihr seid befreit, um der Sünde nicht mehr dienen zu müssen. Vers 8, wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Ich habe es hier aufgeschrieben, die Folge aus dem Mitgestorbensein ist mit Leben, mit dem Auferstehungsleben Jesu Christi. Der Herr Jesus ist auferstanden. Und wir sollen jetzt mit diesem Auferstehungsleben Jesu Christi, entsprechend dem Auferstehungsleben Jesu Christi, ein neues Leben führen. Über dieses Leben kann der Tod nicht mehr herrschen. Wir können also ungehindert für Gott da sein. Wir können uns jetzt ganz Gott zur Verfügung stellen. Es geht hier einfach um die Logik, warum es unlogisch wäre, jetzt noch der Sünde dienen zu wollen. Vers 9. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, lebt er Gott. Also Jesus Christus ist das Vorbild für uns, sagt er. Schau, der Herr Jesus ist gestorben. Und der Tod kann über den Herrn Jesus nicht mehr regieren und nicht mehr herrschen. Was er gestorben ist, das ist er in Bezug auf die Sünde gestorben. Er dient nicht mehr der Sünde. Er hat nie der Sünde gedient, aber er ist in Bezug auf unsere Sünde ist er gestorben. Also müssen wir der Sünde auch nicht mehr dienen. Und wenn der Herr Jesus jetzt lebt, auferstanden ist, so lebt er für Gott. Und wir sollen es auch so machen. Wir sollen es genauso tun, sagt Paulus. Und deshalb kommen wir jetzt zu der eigentlichen Anwendung. In Vers 11 bis 14. Aber bevor ich, ja gut, ich lese noch die Verse. Verse 11 bis 14. So auch ihr, rechnet euch selbst stets als solche, die für die Sünde tot sind, andererseits als solche, die für Gott leben, und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasset also die Sünde nicht König sein oder nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen, also der Sünde zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Also solche, die aus den Toten hervorgegangen sind und jetzt leben. und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Also Paulus geht jetzt ganz konkret. Was soll jetzt der Gerechtfertigte konkret tun, um über Sünde Sieg zu haben? Drei Aufrufe, Verse 11 bis 14. Und wir gehen es jetzt nacheinander durch. Vers 11. So auch ihr rechnet euch selbst als solche, die für die Sünde tot sind. Er sagt, rechne mit den Fakten, rechne mit den Tatsachen. Du bist tot für den alten Herrn und du lebst jetzt für den neuen Herrn. Du hast den Herrn gewechselt. Der alte Herr, der hieß Sünde und du warst ein Knecht der Sünde. Du hast getan, was dein Leib wollte, was die Lüste deines Leibes wollten, sagt er. Jetzt brauchst du das nicht mehr tun. Jetzt hast du einen neuen Herrn. Jetzt lebst du für den neuen Herrn. Für den alten bist du gestorben. Also du sollst rechnen, rechnet euch als tot in Bezug auf die Sünde. Also, das ist Tatsache. Du bist wirklich tot. Dann sagen wir, ja, aber wie bin ich denn tot? Ich bin doch ganz lebendig. Rechtlich gesehen bist du tot, weil einer an deiner Stelle gestorben ist. Können Sie sich erinnern an das Beispiel gestern von dem Landwirt da in Amerika, der den Knecht in den Krieg geschickt hat? Und dann ist an seiner Stelle in den Krieg gezogen und als der gefallen war, tot war, dann sagte er, als dann die Frage kam, jetzt soll er, der Befehl kam, er soll jetzt auch in den Krieg ziehen, sagte er, ich bin tot. Rechnet euch für tot. Genau das ist gemeint. Rechnet mit den Fakten, mit den Tatsachen. Du bist gestorben. Du brauchst dich nicht mehr so zu benehmen, wie du früher dich benommen hast. Was das alte Leben betrifft, was das alte sündige Treiben betrifft, bist du tot. Also mit den Fakten rechnen. Die Sünde kommt ja wie eine Einladung zu uns. Das heißt, die Versuchung kommt wie eine Einladung zu uns. Die Versuchung ist eine Einladung, etwas Unerlaubtes zu tun. Das ist eine Versuchung. Die Einladung, etwas Unerlaubtes zu tun. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, wenn die Einladung kommt, dann brauchst du nur sagen, ich bin tot. Ich muss nicht sündigen, weil ich gestorben bin. Ich darf jetzt für Christus leben. Er sagt, rechnet euch für tot. Und für lebendig als den neuen Herrn. Ihr lebt jetzt für den neuen Herrn. Ich muss nicht sündigen, weil ich jetzt einen neuen Herrn habe. Für ihn lebe ich. Rechnet euch als solche, die für Gott leben, und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Haben wir das in Vers 11 am Ende? Vielleicht schauen wir in unsere Bibel hinein. Rechnet euch als solche, die für die Sünde tot sind, andererseits als solche, die für Gott leben, in Christus Jesus, unserem Herrn. Was heißt das, in Christus Jesus? Inwiefern sind wir als Christen in Christus? Vielleicht schauen wir uns an und sagen, ich sehe gar nicht, dass ich in Christus bin. Ich bin nicht in Christus, ich bin da ganz alleine, ich sitze ja ganz alleine. Ich sehe das nicht. Nein, ich sehe es nicht. Das ist auch eine rechtliche Tatsache. Ich bin in Christus versetzt. Gott hat mich herausgenommen aus der alten Welt und hat mich in eine neue Welt versetzt. Und die neue Welt, die heißt Christus. Für ihn bin ich jetzt da, mit ihm lebe ich und in ihm. Ich bin in ihm so ein hinein, das ist wie ein neues Lebenselement. In ihm hinein bin ich in eine neue Welt hinein versetzt. Es gibt Tiere, die können im Wasser leben und in der Luft. So Frösche oder so, ja. Und man kann sie von der einen Welt in die andere Welt versetzen. Ein Frosch lebt vielleicht vorher im Entwicklungsstadium, lebt er ganz im Wasser, dann ist sein Lebenselement das Wasser. Aber dann kommt er ans Land und dann ist sein Lebenselement das Land. Man kann also von einem Lebenselement ins andere wechseln. Und genauso früher waren wir
im Fleisch. Das heißt, wir taten, was unser Körper wollte. Die Lüste unseres Fleisches. Wir taten, was wir wollten. Und jetzt hat der Herr Jesus uns genommen und hat uns hineinversetzt in Christus. Das heißt, ich muss nicht mehr für die Lüste des Fleisches leben. Ich darf jetzt für Christus leben. Er ist meine Welt. Er sagt, ihr seid jetzt lebendig für Gott, ihr lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier am Ende von Vers 11. Wir haben Leben in Christus Jesus. Vielleicht fragen Sie sich, ja, aber wie sieht denn das praktisch aus? Da müssen wir noch ein bisschen warten. Paulus hat nämlich 3 Kapitel über dieses Thema. Kapitel 6, 7 und 8. Aber ich kann schon ein bisschen vorgreifen. Wie sieht das aus, wenn Christus mein Leben ist? Dann richte ich mich nach Christus aus. Dann spreche ich mit ihm. Dann bitte ich ihn, dass er mich erinnert, dass er da ist. Dann nähre ich mich von ihm. Dann lese ich in der Bibel, ja, und schaue und esse geistliche Speise für meinen inneren Menschen. Das ist das Thema dann in Kapitel 8. Aber jetzt will er nur mal grundsätzlich sagen, wir sollen damit rechnen, dass wir tot sind für den alten Herrn und dass wir lebendig sind für den neuen Herrn. Und dann in Vers 12, was steht da? Lasst also die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen. Das heißt Nein sagen. Und das kann sein, dass ich 100-mal im Tag Nein sagen muss. Nein zu meinen Lüsten, die jetzt gerade verboten sind. Oder Nein zu meinen Launen. Oder Nein zu meiner Ungeduld. Nein zu meinem Zorn und zu meiner Wut, weil der andere mich so stört und ärgert. Nein zu meinem Egoismus. 100-mal Nein. Lass die Sünde nicht herrschen. Die Sünde ist die ladet mich ein, lädt mich ein, dass ich ihr gehorche. Und er sagt, gehorcht nicht. Gehorcht nicht der Sünde. Die Sünde möchte gerne über uns regieren, über unseren Körper und vielleicht sogar noch über unser Denken. Aber da darf ich entscheiden und darf sagen, nein. Ich darf wählen, von wem ich mich heute regieren lasse. Und ich darf wählen, von wem ich mich die ganze Zeit in meinem Leben regieren lasse. Von dem neuen König, Jesus Christus, oder von dem alten König, die Sünde. Lasst den alten König nicht herrschen. Wir haben ja verschiedene Lüste. Wir wollen gerne etwas genießen. Wir wollen gerne etwas haben. Wir wollen gerne etwas sein. Jeder von uns möchte wichtig sein. Das steckt in uns drinnen. Und grundsätzlich ist ja das nicht falsch. Das hat ja Gott uns schon von der Schöpfung her in uns hineingegeben. Oder dass wir etwas haben möchten. Oder dass wir etwas genießen möchten. Wenn das nicht wäre, würden wir gar nichts essen und würden vielleicht verhungern. Ja? Gott hat uns gewisse Wünsche und Verlangen gegeben. Auch gewisse Lüste, die erlaubt sind. Aber es gibt auch Dinge, die nicht erlaubt sind. Und durch den Sündenfall ist in unserem Inneren was geschehen. Unser Wesen ist irgendwie kaputt gegangen. So wie es ursprünglich geplant war, ist es nicht mehr. Durch den Sündenfall Adams ist etwas eingezogen in unser Leben. Wir haben ein Verlangen, danach etwas Böses zu tun. Unsere Lust ist stärker, als sie sein sollte. Ja? Ich möchte mehr haben, als ich haben sollte. Und ich möchte mehr genießen und möglichst alles auf einmal gleichzeitig genießen und nichts verpassen. Mehr, als ich genießen sollte. Und ich möchte wichtiger sein, als ich bin. Und ich möchte größer sein, als ich bin. Ja. So haben wir also zu schaffen mit unseren Lüsten, etwas zu genießen, etwas zu haben und etwas zu sein. Und die gehen manchmal in die falsche Richtung. Es ist nicht nur, dass wir mehr haben wollen, wir wollen auch etwas anderes haben, als Gott eigentlich möchte, dass ich habe. Wir meinen es besser zu wollen, wir meinen, dass wir es besser wissen als Gott. Aber wir wissen es nicht besser. Wir sollten lernen zu sehen, dass er uns liebt und dass er das, was er uns gibt, genau zur richtigen Zeit gibt und genau im richtigen Maße. Aber da haben wir Probleme. Und die Sünde als Macht, als König, kommt und sagt, lädt uns ein, etwas Unerlaubtes zu tun. Und deshalb sollen wir jetzt lernen, Nein zu sagen. 100-mal Nein. Du sagst ja, woher soll ich denn die Kraft nehmen? Die Kraft, die kommt schon. Kapitel 8 wird davon sprechen, dass der Heilige Geist gekommen ist, dass wir die Kraft haben. Aber ich muss zuerst einmal überhaupt wollen. Überall muss ich mich fragen, was ist der Wille Gottes? Was will Gott eigentlich? Und es ist heutzutage ein großer Kampf unter Christen, weil sich die Christen nicht mehr einig sind, was Gott eigentlich will und was er nicht will. Ja? Bei Gott gibt es nicht Neutrales. Bei Gott gibt es Gut und Böse. Ja? Zum Beispiel das Thema Kultur. Jemand hat mal gesagt, wir haben heute ein großes Problem. Kultur ist heute neutral geworden in der Welt. Man sagt, ja, jedem seine Kultur, jeder soll so tun, wie er es halt gewohnt ist. Aber Kultur ist eine, was heißt denn Kultur? Kultur ist etwas, was man regelmäßig tut. Man pflegt, wie man sich kleidet, wie man sich anzieht, wie man sich benimmt beim Essen. Das ist die Esskultur und das ist die Kleidungskultur und das ist die Redekultur. Und es gibt verschiedene Kulturen, ja. Und jetzt ist die Frage, gibt es gute oder böse Kultur? Und die Welt sagt, es ist alles neutral. Musik ist auch Kultur und Zeichnen und Kunst und alles mögliche. Was die Leute so tun, ist Kultur. Ja? Das, was man pflegt zu tun. Ja? Aber die Bibel sagt, es gibt böse Kultur und es gibt gute Kultur. Es gibt Dinge, die böse sind und es gibt Dinge, die sind gut. Gott ist an allem interessiert, auch an unserer Haartracht, auch an unserer Kleidung, auch an der Musik, die wir hören und die wir machen, auch an der Art, wie wir essen und wie wir uns benehmen und wie wir in die Versammlung kommen und so weiter. Gott ist an allem interessiert. Heute sagt man, Gott ist an dem gar nicht interessiert. Hauptsache, dein Herz ist richtig. Ja, aber wenn dein Herz richtig ist, dann wird sich das irgendwie auswirken in deiner Kultur. Ja, es ist nur ein Beispiel. Ein Christ muss sich heute also immer wieder fragen und überlegen, was möchte eigentlich der Herr, was ist der Wille Gottes? Und wenn er erkannt hat, was der Wille Gottes ist, dann muss er sagen, okay, dann will ich so leben. Und er muss Ja sagen zu dem Willen Gottes und Nein sagen zur Sünde. Er soll die Sünde nicht herrschen lassen in seinem Leibe. Nicht der Sünde gehorchen durch ein Leben nach den Lüsten des Leibes. Und das Dritte, Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Also, Ja sagen. Unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen. Zuerst Nein sagen, die Sünde nicht herrschen lassen und jetzt Ja sagen. Unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen, nicht der Sünde, sondern dem Herrn. Als Waffen der Gerechtigkeit. Also wir wollen dem Herrn dienen und wir wollen unsere Glieder wie Waffen ihm zur Verfügung stehen. Manche Übersetzungen haben Werkzeuge. Ja, das eigentliche, das Wort kann beides bedeuten, aber damals, in der damaligen Zeit, als das hier geschrieben wurde, bedeutet es eher Waffen als Werkzeuge. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass wir unsere Glieder nicht der falschen Stelle zur Verfügung stellen. Dass wir sie nicht dem alten Herrn, dem König der Sünde, dem König Sünde zur Verfügung stellen, sondern Gott zur Verfügung stellen. Ich habe noch etwas vergessen hier. Bei Vers 12 am Ende, da ist ein bisschen ein schwieriger Satzteil. Lasset die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen. Also, wir sollen nicht den Lüsten des Leibes gehorchen. Und zwar der Sünde als König. Wir sollen, also wenn die Sünde uns etwas befiehlt, etwas zu tun nach den Lüsten unseres Leibes, dann sollen wir da nicht gehorsam sein. Der Leib, der ist noch nicht wiedergeboren. Der Leib, der ist überhaupt nicht wiedergeboren. Ja? Der wird nicht wiedergeboren in dem Sinne. Der Leib, das ist derselbe Leib, vor der Bekehrung und nach der Bekehrung. Es ist im Grunde alles das Gleiche. Aber was neu ist, das ist, dass Christus in mein Leben hereinkam. Das Neue ist, dass ich den Heiligen Geist jetzt besitze. Und wenn ich den Heiligen Geist besitze, habe ich eine neue Kraft in meinem Leben. Davon spricht er dann in Römer 8. Aber der Leib an sich, der macht uns oft zu schaffen. Der ist müde, wenn er wach sein soll. Der will schlafen, wenn er beten soll. Und der will Lust haben, wenn er gerade keine haben soll. Ja? Wenn er diszipliniert, der ist nicht diszipliniert manchmal. Der will einfach selbstständig was tun. Und da müssen wir hergehen und sagen, so, mein lieber Freund, du stehst jetzt auf. Jetzt ist Aufstehzeit. Raus aus dem Bett. Und du gehorchst jetzt, und zwar sofort. Und was macht der Leib? Er will nicht gehorchen. Dann müssen wir ihm einen Schubs geben, dass er eigentlich raussteigt aus dem Bett. Ja? Also wir müssen manchmal ein bisschen hart umspringen mit unserem Leib. Ja? Gut, manchmal, da braucht er den Schlaf, wenn er zu wenig hatte. Dann sind wir wahrscheinlich selber schuld, dann sind wir zu spät ins Bett gegangen. Aber manchmal muss man schon ein bisschen hart mit ihm verfahren. Ja? Man darf nicht einfach nach den Launen und Lüsten des Leibes leben. Wir wurden nicht zum Sündigen geschaffen. Wir wurden nicht geschaffen, um ungeduldig zu sein. Wir wurden nicht geschaffen, um unfreundlich zu sein. Wir wurden nicht geschaffen, nach Lust und Laune zu leben und egoistisch zu sein. Maßlos zu essen und zu trinken. Wir leben nicht für das Essen, sondern wir essen, um zu leben. Wir wurden nicht geschaffen, um böse Laute von uns zu geben. Wie ein Hund oder ich weiß nicht wie was. Wir wurden nicht geschaffen zur Habsucht. Wir wurden geschaffen, um für Gott zu leben, für ihn da zu sein. Deshalb sollen wir unsere Glieder ihm zur Verfügung stellen, sodass sie ihm dienen. Als Waffen der Gerechtigkeit. Also wir sollen unsere Glieder einsetzen. Das sollen wir ganz konkret tun. Da sollen wir sagen, Herr, bitteschön, hier ist meine Zunge, nimm sie. Nimm meine Zunge. Die soll für dich sprechen. Hier sind meine Organe. Hier sind meine Hände. Hier sind meine Füße, die sollen jetzt für dich unterwegs sein. Und hier sind die Finger, die sollen für dich schreiben. Und die Ohren, die sollen für dich hören. Der Herr ruft uns auf zum Dienst. Viele Christen hätten weniger Schwierigkeiten mit Versuchungen, wenn sie mehr für den Herrn tätig wären, weil sie dann keine Zeit mehr hätten oder nicht mehr so viel Zeit hätten, um auf die allen möglichen Versuchungen einzugehen. Ein Bruder hat mal gesagt, wenn die Christen Urlaub machen, muss man mehr beten für sie, als wenn sie in der Arbeit sind. Weil wenn sie Urlaub machen, dann kommen sie auf alle möglichen Ideen. Ja? Also für den Herrn tätig sein, das ist schon eine große Hilfe, wenn man leicht versucht wird, etwas Böses zu tun oder dass einem dumme Dinge einfallen, dann, es heißt einmal im Prediger 9, Vers 10, alles, was deine Hand zu tun findet, das tu mit deiner Kraft. Tu etwas für den Herrn. Stell dich ihm zur Verfügung. Müßigkeit ist aller Laster Anfang. Kennen Sie den Spruch? Wer dem Herrn dient, hat weniger Zeit und Kraft und Energie zum Sündigen. Also die Minuten des Tages dem Herrn geben. Die Minuten. Da haben wir ein paar Minuten Zeit. Was machen wir mit den paar Minuten? Schnell in YouTube oder schnell ins Gebet? Stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Die Geschlechtlichkeit. Herr, hier ist meine Geschlechtlichkeit. Das soll für dich da sein. Ich möchte nicht meinen Leib der Unzucht geben. Und meine Gedanken. Was ist der Dienst, den du tust? Welchen Dienst tust du für den Herrn? Wir sollen mal einander fragen. Was tust du für einen Dienst? Was ist dein Dienst? Oder vielleicht hast du mehrere Dienste. Was sind deine Dienste? Viele Christen haben keinen Dienst, sie tun nichts. Ich meine nicht einen Dienst, den alle wissen, sondern einen eingetragenen Dienst oder
einen verordneten Dienst, sondern etwas, was man vor dem Herrn einfach sich entschieden hat. Dem Herrn zu dienen, ja, Herr, das mache ich jetzt für dich. Gemeinde Jesu ist nicht wie ein Fußballspiel. 22 Leute laufen hinter einem Ball her, die bräuchten unbedingt Erholung. Und 22.000 Menschen sitzen rundherum und die bräuchten unbedingt Bewegung. Es gibt in der Gemeinde manche, die tun so viel und bräuchten unbedingt Entlastung und andere, die wissen nicht, was sie tun sollen. Das ist nicht so, so ist Gemeinde Jesu nicht. Gemeinde Jesu ist ein Leib, wo alle Glieder für die anderen da sind. Einer ist für den anderen da. Und dann wollen wir unsere Glieder dem Herrn zur Verfügung stellen. Vers 14 kommt die Motivation, der Beweggrund. Vers 14 heißt es, denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Unter dem neuen Herrn haben wir Gnade. Was heißt das? Gnade heißt, dass der Herr uns beschenkt mit Kraft, mit Hilfe. Und unter dem neuen Herrn geht es uns gut. Unter dem alten Herrn, das war ein Sklaventreiber, der hat uns gepeitscht. Wir mussten ihm gehorchen. Wir mussten nach unserer Lust und Laune leben. Wir mussten böse handeln. Aber unter dem neuen Herrn haben wir Gnade, daher können wir über die Sünde siegreich sein. Er sagt, denn die Sünde wird nicht über euch Herr sein, nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wann wird die Sünde nicht über uns Herr sein? Dann, wenn wir das tun, was er gerade vorher gesagt hat, wenn wir unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen, wenn wir Nein sagen zur Sünde und Ja sagen zu Gott und ihm die Glieder zur Verfügung stellen, dann merken wir, dann stellen wir fest, dass die Sünde uns gar nicht beherrschen wird. Wenn wir unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen, immer dann wird die Sünde nicht Herr sein können, weil dann der Herr Jesus Christus Herr ist. Dann ist also eine andere Kraft da. Das motiviert uns. Der beschenkt uns. Er sagt, ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Was heißt das? Früher waren wir unter dem Gesetz. Das Gesetz hat gesagt, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. 10-mal. Du sollst. Aber das Gesetz, das war ja gut, oder? Das Gesetz, das hat gute Dinge gesagt. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht, sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist wunderbar. Aber was hilft es, wenn ich keine Kraft habe? Allein du sollst, das ist zu wenig. Der neue Herr, der gibt mir auch die Kraft dazu. Der neue Herr nimmt mich mit und sagt, komm, ich schlüpfe in deinen Arm hinein. Borg mir deinen Arm und gib mir deine Zunge. Ich schlüpfe hinein und das freundliche Worte herauskommen. Der neue Herr rüstet mich aus mit dem, was ich brauche. Darüber wird er dann in Kapitel 7 und 8 noch sprechen. Also ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz Mose. Mose war der alte Herr, durch den die Sünde herrschen konnte. Das heißt, durch Mose, durch das Gesetz Mose, wurde die Sünde offenbar. Das Gesetz hat gesagt, du sollst nicht begehren. Das Gesetz hat gesagt, du sollst nicht unzüchtig sein. Du sollst du sollst gehorchen, deinen Eltern gehorchen und so weiter. Das Gesetz hat mir meine Sünden aufgedeckt. Aber er sagt, ihr seid jetzt nicht mehr unter dem Gesetz Mose. Mose ist nicht mehr unser Chef. Unser neuer Herr heißt Jesus Christus. Und durch das Gesetz Mose wurde offenbar, dass wir Sünder sind. Aber durch Christus bekommen wir Kraft für ein neues Leben.
Ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Also hier geht es um zwei Regime. Das Regime, die Regierung des Gesetzes und die Regierung der Gnade. Mose oder Jesus Christus. Und wenn ich nach Regeln ausgerichtet bin, nach du sollst, du sollst, du sollst, dann bin ich unter Gesetz. Dann lebe ich nach Regeln. Dann lebe ich nicht nach aus der Liebe zu Christus. Dann habe ich ein furchtbares Leben. Sie, ich kenne solche Christen. Die leben nur nach Regeln. Aber sie sind ganz konzentriert auf die Regeln und auf das Gesetz, statt auf Christus. Wenn ich auf Christus konzentriert bin, dann liebe ich das Gesetz. Warum? Weil dann schaue ich das Gesetz mit anderen Augen an. Dann kann ich nämlich mit der Hilfe von Jesus Christus das tun, was er gerne hat. Aber wenn ich Christus aus den Augen verliere, dann ist alles mühsam. Meine Gnade reicht aus für dich. 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Meine Gnade reicht dir aus, weil meine Kraft vollkommen ist, heißt das. Bei Luther heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen. Kennen Sie das Buch? Lass dir an meiner Gnade genügen. Aber im Griechischen heißt es genau genommen, meine Gnade genügt dir. Das ist eine Verheißung. Ja? Also, sind Fragen. Jetzt habe ich viel geredet. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie ruhige Fragen stellen. Das soll jetzt nicht nur ein Einbahngespräch sein. Sind zu diesen Versen jetzt da noch Fragen aufgetaucht? Vielleicht habe ich jetzt zu schnell gefragt. Sie müssen jetzt sagen, warten Sie einmal, ich müsste erst einmal nachdenken über das, was Sie gesagt haben. Dann kommen schon die Fragen. Ja, ich gebe Ihnen noch Zeit. Sie können noch nachdenken. Inzwischen lese ich noch etwas. In Kapitel 6, Vers 15 bis 23, würde ich gerne noch ein paar Verse lesen mit Ihnen, aber wir können dann uns noch Zeit nehmen für Fragen. Also jetzt schauen wir uns doch noch ein bisschen schauen wir uns den nächsten Abschnitt an, ich suche ihn gerade hier. Wir kommen zurück, also ich habe hier den ersten Punkt, das war Kapitel 6, Vers 1 bis 14. Warum ein Leben in Sünde nicht in Frage kommt, weil, erstens, weil wir gestorben sind. Kapitel 6, Vers 1 bis 14. Zweitens, Kapitel 6, Vers 15 bis 32, warum kommt ein Leben in Sünde nicht in Frage? Weil wir von Sünde befreit, nun Sklaven Gottes sind. Was Paulus jetzt sagt, in Kapitel 6, Vers 15 bis 23, ist viel, viel einfacher, als was er bis jetzt gesagt hat in den ersten Versen. Vers 15. Was also? Werden wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Sollen wir also weiter sündigen, weil wir ja unter der Gnade sind und es ist ja alles geschenkt, wunderbar? Sagte, das sei ferne. Sündigen ist nicht erlaubt, denn es geht um ein Gehorchen. Und es geht um ein Ziel, das wir erreichen wollen. Vers 15. Was also? Werden wir sündig, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Das sei ferne. Vers 16. Wisset ihr nicht, dass wem ihr euch als Knechte zum Gehorchen zur Verfügung stellt, ihr dessen Knechte seid, dem ihr gehorcht? Ob Knechte der Sünde zum Tode oder Knechte des Gehorchens zur Gerechtigkeit? Vers 17. Aber Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Nachdem ihr aber von der Sünde frei gemacht wurdet, wurdet ihr der Gerechtigkeit dienstbar. War das sagt Paulus hier. Er sagt, schaut einmal, wenn wir das Thema haben, soll ein Christ noch sündigen, möchte ich euch ganz was Einfaches fragen. Wofür sind wir denn Knechte? Sündigen heißt ja nicht zu gehorchen, und das führt zum Tod. Und gehorchen führt zur Gerechtigkeit. Also Ungehorsam führt zum Tode und Gehorsam führt zur Gerechtigkeit, führt zu einem schönen, gerechten Leben, zur Heiligkeit. Und er sagt, schaut, ihr habt euch früher der Sünde zur Verfügung gestellt. Wisset ihr nicht, dass wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam zur Verfügung stellt, ihr dessen Knechte seid, dem ihr gehorcht? Entweder Knechte der Sünde zum Tode oder Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Also wessen Knecht willst du sein? Willst du ein Knecht der Sünde sein? Das führt dich aber zum Tode. Oder willst du ein Knecht des Gehorchens, des Gehorsams sein? Das führt dich zur Gerechtigkeit. Er sagt, seien wir dankbar, dass es vorbei ist. Seien wir dankbar, dass wir Knechte der Sünde gewesen sind. Das ist Vergangenheit. Aber dass wir jetzt aber gehorsam geworden sind, dem Muster, der Lehre, dem wir übergeben wurden. Nachdem ihr aber von der Sünde freigemacht wurdet, wurdet ihr der Gerechtigkeit als Knechte dienstbar. Also ihr seid jetzt Knechte der Gerechtigkeit geworden. Sündigen führt zum Tode, gehorsam sein führt zur Gerechtigkeit. Also die Tatsache, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, heißt nicht, dass wir nicht unter einem Gebot stehen. Wir haben trotzdem einen Herrn. Manche Christen meinen, ah ja, als Christen sind wir nicht mehr unter dem Gesetz und deshalb können wir tun, was wir wollen. Die haben es nicht verstanden. Wir sind nicht mehr unter Mose, sondern wir sind unter Christus. Es ist nicht so, dass du sagst, ihr seid nicht mehr unter Mose, weg mit Mose, ihr seid jetzt frei, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Nein, ihr seid Knechte Jesu Christi geworden. Und der zweite Herr ist ein guter Herr. Der liebt dich, dieser zweite Herr. Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber jetzt von Herzen gehorsam geworden seid, dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Vers 17. Die Römerchristen hatten ein Muster der Lehre. Das Muster war das Evangelium. Das Evangelium war ihnen verkündigt worden. Das neue Wort Gottes, das Evangelium, das Wort der Apostel, das war das Muster der Lehre. Und dieses Muster der Lehre haben sie gehört. Das haben sie angenommen. Und das wurde ihnen übergeben. Aber hier sagt er sogar nicht nur, dass das Wort wurde euch übergeben. Er sagt, ihr wurdet dem Muster übergeben. Steht das bei Ihnen auch so? Das Muster, dem ihr übergeben wurdet? Oder steht bei Ihnen das Muster, das euch übergeben wurde? Vers 17 am Ende. Der Lehre, der ihr ergeben seid, ja? Oder übergeben seid, ist noch besser. Also ihr wurdet der Lehre übergeben. Wisst ihr, was das heißt? Das ist so. Hier ist die Bibel und er sagt nicht, ich gebe dir die Bibel. Nein, er sagt, hier ist die Bibel und ich gebe dich der Bibel. Das ist jetzt dein Lebenselement. Da drin kannst du dich jetzt austoben. Bitteschön, ich nehme dich und stelle dich da in die Bibel hinein und jetzt lass dich bearbeiten von dem Wort Gottes. Das ist gemeint. Du bist jetzt dem Muster des Wortes Gottes übergeben. Ich befehle euch dem Wort seiner Gnade, sagt Paulus Apostelgeschichte 20, ich denke in Vers 28. Ich übergebe euch dem Wort, nicht ich gebe euch das Wort, sondern ich übergebe euch dem Wort. Das heißt, bitteschön,
ich überlasse euch jetzt dem Wort Gottes und beschäftigt euch damit und lasst euch prägen und lasst euch lehren vom Wort Gottes. Lasst euch von diesem Wort den Rest eures Lebens füllen. Vers 18. Übrigens, das ist jetzt, die Stelle war Apostelgeschichte 20, Vers 32. Brüder, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Jetzt zurück zu Römer 6, Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde freigemacht wurdet, wurdet ihr der Gerechtigkeit dienstbar. Also ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir sind immer Sklaven. Die Menschen sind immer Sklaven. Entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven Gottes. Wir sind nicht selbstständig. Wir sind nie selbstständig. Wir sind nicht das Maß aller Dinge. Wir sind immer, entweder lassen wir uns prägen von der Sünde und lassen wir uns steuern von der Sünde oder lassen wir uns steuern von Gott. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Wer sich von Gott nicht steuern lässt, lässt sich automatisch von der Sünde steuern. Auch wenn er noch so viel sagt, ich lasse mich nicht. Doch, er lässt sich steuern. Es gibt Leute, die sagen, ich lasse mich von niemandem beeinflussen. Die sind schon beeinflusst. Schon längstens. Von dem Leben dieser Welt. Von dem Treiben dieser Welt. Wo der Fürst dieser Welt herrscht und wo die Sünde herrscht. Also, wir sind immer Knechte. Und wir sollen aber nicht fragen, was will die Sünde, sondern was will der Herr? Was ist gut in den Augen des Herrn? Vers 19. Ich spreche auf menschliche Weise wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr eure Glieder als Knechte zur Verfügung stelltet, der Unreinigkeit und der Gesetzlosigkeit, zu Gesetzlosigkeit, so stellet nun eure Glieder als Knechte zur Verfügung der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Er sagt, wenn ihr schon beim Sündigen so treu wart, dann seid jetzt treu beim Gerechtigkeit tun. Dann seid jetzt treu gegenüber dem Herrn Jesus. Wenn ihr euch schon früher der Sünde so treu zur Verfügung und treu zur Verfügung gestellt habt und hingegeben habt, so gebt euch jetzt dem Herrn Jesus zur stellt euch jetzt dem Herrn Jesus zur Verfügung und gebt euch ihm hin. Vers 20. Denn als ihr Knechte der Sünde waret, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Als ihr Knechte der Sünde waret früher, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Da war die Sünde war euer Chef. Die Gerechtigkeit war nicht euer Herr. Und jetzt ist die Gerechtigkeit euer Herr und die Sünde ist nicht mehr euer Herr. Aber Sklaven seid ihr immer. Entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit. Als ihr Knechte der Sünde waret, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr denn damals für Frucht? Dinge, über die ihr euch jetzt schämt. Man schämt sich, wenn man darüber nachdenkt, was man alles für Werke hervorgebracht hat früher. Er sagte, schau, das war das Ergebnis. Es war kein schönes Ergebnis früher, oder? Nein, es war nicht schön. Ich schäme mich. Das Ende dieser Dinge ist der Tod. Sündigen führt immer zum Tod. Und wenn man nicht Buße tut, landet man dort, beim ewigen Tod. Sündigen ist immer Richtung Tod. Egal, ob ein Christ oder nicht Christ. Wenn man anfängt zu sündigen, geht man einen kleinen Schritt Richtung Tod. Würde man da weitergehen und nicht Buße tun, würde man im Tod landen. Im ewigen Tod. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also das Vers 21. Was hattet ihr damals für Frucht? Dinge, über die ihr euch nun schämt, denn das Ende derjenigen ist der Tod. Vers 22. Nun aber von der Sünde frei gemacht, aber Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht hin zur Heiligung. Also jetzt seid ihr frei von der Sünde, jetzt seid ihr Knechte des Herrn. Und was ist die Frucht? Ein Leben in Richtung Heiligung. Nicht in Richtung Sünde und Tod, sondern in Richtung Heiligwerden und noch heiliger. Heilig heißt eigentlich rein und abgesondert. So wie Gott selber rein ist und abgesondert vom Bösen, zugeordnet zu Gott. Mit Sünde nicht mehr in Berührung. Heilig ist alles, was nicht mit Sünde in Berührung ist. Das ist rein, das ist sauber und es gehört Gott, es gehört auf die Seite Gottes. Gott ist der Einzige, der wirklich im Wesen heilig ist und wir sind im Wesen sündig. Und wenn wir jetzt Gott zum Herrn bekommen, dann wird unser Wandel mehr und mehr heilig werden. Wieso? Weil Gott uns in seine Schule nimmt und weil er uns erzieht und weil er uns von dem Bösen absondert und zu sich hin zuordnet. Und weil er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, dann geschieht tatsächlich etwas in unserem Leben. Dann wird etwas anders. Gottgeweihte Menschen werden wir. Vers 22. So habt ihr eure Frucht zur Heiligung. Das Ende aber, ewiges Leben. Da geht es in diese Richtung. Ewiges Leben. Dort werdet ihr landen. Wenn ihr da weitermacht, dann landet ihr dort. Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist Tod. Sünde zahlt nie gut. Sünde ist ein schlechter Herr. Sie zahlt immer mit Tod. Das ist der Lohn, den die Sünde zahlt. Aber das Geschenk Gottes, die Gnadengabe Gottes, ist ewiges Leben. Nicht Leistung. Es geht im Christentum nicht um Leistungen. Manche von uns sind Menschen, die sind Leistungsmenschen. Wir meinen, das war nur dann ein guter Tag, wenn ich 10 Dinge oder 20 Dinge abgehakt habe, so habe ich heute habe ich was geleistet. Ja. Jetzt bin ich ein guter Mensch. Es geht nicht immer um Leistung. Vielleicht bist du einfach nur da gewesen. Aber allein die Tatsache, dass du da warst für deine Kinder, das war sehr wichtig. Vielleicht hat man nicht viel leisten können, aber man hat gelebt für den Herrn Jesus. Muss nicht immer eine großartige Leistung sein. Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Nicht Leistung, sondern Gnade. Paulus sagt mal, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle, aber nicht ich. Sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Es war die Gnade des Herrn. Jeden Dienst, den ich tun durfte, habe ich als Geschenk betrachtet. Als Geschenk von Gott. Denn der Lohn der Sünde ist Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wo ist das Leben? In Christus. Weil er ist das Leben. Er ist das ewige Leben. Und wenn ich einmal am Ziel angekommen bin, dann bin ich bei Christus. Ganz praktisch. Dann bin ich zu Hause beim Herrn. Und heute habe ich schon Leben in Christus Jesus. Aber ich kann es noch nicht ganz genießen. Ich kann es bis zu einem gewissen Maß, kann ich es genießen, ein Christ zu sein. Ich darf beten und darf mich freuen mit dem Herrn Jesus und darf vielleicht einige Gebetserhörungen erleben und er ermutigt mich. Aber ich kann den Herrn Jesus nicht sehen und ich kann dieses neue Leben nicht im vollen Maße auskosten und genießen. Aber eines Tages werde ich. Eines Tages werde ich bei ihm sein, in der Ewigkeit. Wenn dieser Lauf zu Ende ist in diesem Leben, dann bin ich bei ihm und dann kann ich genießen in vollen Zügen. Dann darf ich essen vom Baum des Lebens und trinken vom Wasser des Lebens ohne Maß, maßlos. Heute kann ich auch essen von der Bibel, ja, geistlich trinken, mich ernähren. Aber es ist immer nur begrenzt. Ich genieße noch nicht alles, das Geistliche. Es stört mich noch viel auf dem Wege und ich hab eine Umwelt, die mich stört und ich habe Schwierigkeiten und ich habe einen Leib, der mich zur Sünde verführen möchte oder die Sünde möchte herrschen über mich und ich habe Schwierigkeiten. Ja? Das macht das Leben ein bisschen auch schwierig. Aber ich komm dann wieder zum Herrn Jesus und ich bete, Herr Jesus, hilf mir, ich kann nicht ohne dich. Und dann hilft er mir wieder. Ja? Das ist eine gewisse Spannung, in der wir leben, bis wir beim Herrn sind. Wir sagen 100-mal Nein zur Sünde. Und das ist ein Kampf. Aber es lohnt sich. Eines Tages werde ich ganz bei Christus sein. Die Gnadengabe Gottes, das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Für Sünde gibt es Lohn nach den Werken. Für die Glaubenden, die an den Herrn Jesus glauben, gibt es ein Geschenk. Ewiges Leben in Christus Jesus. Also jetzt können wir noch ein bisschen Zeit nehmen. Sind da jetzt Fragen aufgetaucht in Römer 6? Ich habe jetzt ziemlich schnell das durchgelesen, den zweiten Teil. Aber sind jetzt Fragen da, auch in dem ersten Teil? Wir haben ja morgen und übermorgen Kapitel 7 und dann noch zwei Abende für Kapitel 8. Oder je nachdem, wie weit wir morgen kommen. Vielleicht morgen ein bisschen weiter. Wir sehen das dann. Paulus spricht manchmal ein bisschen schwierig oder ungewohnt für uns in Römer 6, auch in Römer 8. Aber wenn man länger sich Zeit nimmt und den Vers mehrmals liest, vielleicht sogar in mehreren Übersetzungen liest, wird es leichter. Und auch diese Abende, wenn wir den Text durchbesprechen, sind gedacht, dass wir ein bisschen Hilfe bekommen zu verstehen, was Apostel Paulus gesagt hat, dass es uns praktische Hilfe gibt. Ja. Ja, Paulus sagt ja auch dann in Kapitel 7, dass das Böse, das ich nicht will, das tue ich, und das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das macht ihn so zu schaffen. Er beschreibt dort diese Spannung, die da entsteht. Und er gibt in Römer 7 nicht die Antwort. Er beschreibt nur, was los ist. Die Antwort ist in Kapitel 8. Kapitel 8 wird Paulus uns zeigen, dass Gott nicht nur für uns den Herrn Jesus ans Kreuz geschickt hat, nicht nur das hat er getan, er hat noch etwas getan. Er hat, nachdem er den Herrn Jesus auferweckt hat, und der Herr Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er den Heiligen Geist geschickt. Und der Heilige Geist ist die Lösung für genau dieses Problem, dass wir so kämpfen mit irgendwelchen Sünden, die wollen wir eigentlich nicht tun und dann tun wir sie doch. Der Heilige Geist ist die Lösung. Wer ist der Heilige Geist? Das ist der Herr Jesus. Der Geist Gottes ist der Geist Christi. Das ist die Lösung für das ganze Christenleben. Der Herr Jesus hätte 100-mal am Kreuz sterben können für mich. Hätte mir gar nichts geholfen, wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Der Heilige Geist ist Jesus Christus, der jetzt in unser Leben hineinkommt, bei der Wiedergeburt. Und jetzt lerne ich, mit einem unsichtbaren Geist zu leben, der in mir wohnt. Jesus Christus, Jesu Christi Geist. Und wie tut man das? Wie macht man das? Wie bekomme ich Kraft von diesem Geist? Das behandelt er in Kapitel 8. Er sagt, wer geistlich ausgerichtet ist, also wer sich auf den Heiligen Geist ausrichtet, der beschäftigt sein Denken, seine Gedanken mit den Dingen, die in der geistlichen Welt sind. Wenn einer sich nach den fleischlichen Dingen ausrichtet und seine Gedanken beschäftigt mit den Dingen des Fleisches, was wird geschehen? Dann wird die Lust des Fleisches wach. Je mehr ich mich konzentriere auf meine Lust des Fleisches, desto wacher wird sie. Ja? Und ich merke, es zieht mich und es zieht mich und es zieht mich. Und ich kann gar fast nicht mehr los. Ich beschäftige mich mit den irdischen Dingen, mit den Launen und Lüsten meines Fleisches. Und ich denke viel darüber nach und ich füttere sie vielleicht noch, indem ich meine Gedanken füttere mit allem möglichen Schund. Und dann darf ich mich nicht wundern, dass ich Probleme habe. Dass ich mit gewissen Sünden nicht fertig werde. Wenn ich mir ständig im Fernsehen oder im Film Schauspiele anschaue, wie Menschen böse miteinander reden, darf ich mich doch nicht wundern, dass aus meinem Mund auch was Böses herauskommt. Ich habe mich ja ständig gefüttert mit diesen Dingen, dann wird das auch, das herauskommen. Der Hund, den du fütterst, der wird stärker. Wir haben zwei Hunde, zwei Kampfhunde. Einer hatte mal so zwei Kampfhunde gehabt, hat sie gegenübergestellt. Und die haben gekämpft, hat aufeinander loslassen und die waren gleich stark. Und dann sagt er, was geschieht, wenn ich den einen Hund 3 Tage nichts zu essen gebe und den anderen gut füttere? Was geschieht? Ja klar, der gefütterte Hund, der wird stärker sein. Genau, so war es dann auch. Der gefütterte Hund wurde stärker. Ich habe in mir zwei Kräfte. Das eine ist die Kraft, die mich zum Sündigen zieht. Und das andere ist die Kraft des Heiligen Geistes, der mich zu einem Leben in Heiligung, in Gerechtigkeit erzieht. Und jetzt ist die Frage, was füttere ich? Wenn ich natürlich mich so füttere mit den Dingen, die das Fleischliche fördern, darf ich mich nicht wundern, dass ich Probleme bekomme. Das wird stärker sein, dieser Zug. Wenn ich aber lerne, mich auf Christus zu verlassen und Christus in Gedanken habe und mich geistlich füttere und in der richtigen Gesellschaft mich begebe, ich meine nicht, dass wir nicht in der Welt sein, wir sind sowieso in der Welt, aber was tue ich in meiner Freizeit? Was tue ich, womit füttere ich meine Augen? Was sehe ich mir an? Was lese ich? Was höre ich mir an? Was lasse ich in meine Ohren hineinkommen? Das macht so viel aus. Paulus schreibt in seinen Briefen, auch Petrus, auch Jakobus, schreiben in ihren Briefen den Christen immer wieder und zeigen ihnen, womit sie sich beschäftigen sollen. Sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Denkt an die Dinge, die droben sind. Richtet eure Gedanken dorthin hinaus und eure Sehnsüchte und euer Verlangen. Wir Menschen sind so gebaut, das, woran wir denken, da bekommen wir Sehnsucht. Das, womit wir uns beschäftigen, wir können unsere Wünsche nähren oder wir können die Wünsche zurückstellen. Wir sind so gebaut. Und es macht so viel aus. Der Herr Jesus möchte uns Kraft geben. Aber darüber werden wir dann in Römer 8 noch uns einiges anschauen. Wollen wir hier vielleicht schließen und machen wir noch eine kurze